Dann versuche ich jetzt wach zu bleiben und moderiere mal drauf los. Aber das wird schön. Ich freue mich drauf. Wisst ihr, es ist ja manchmal auch einfach nicht so leicht. Ich saß vor diesem Podcast gute 15 Minuten vor einem weißen Blatt Papier und habe versucht, mir eine schöne Anmoderation für euch auszudenken, denn ich weiß, dass eure Erwartungen riesig sind und nicht weniger als eine tolle Anmoderation habt ihr verdient. Aber ich sitze zurzeit jeden Abend im Studio bei unserem Live-Podcast-Festival und mein Gehirn hat langsam die Konsistenz von Hüttenkäse erreicht. Also, was weiß ich denn? Hier ein Podcast, los geht's! Für wen ich allerdings immer treffende Worte finde, ist mein heutiger Gast. Der wurde nun schon zum 24. Jahr in Folge zum nettesten GameStar-Mitarbeiter aller Zeiten gewählt, hat einen tadellosen Spielegeschmack, der viel zu selten gewürdigt wird, und hat vermutlich ein Lieblingstier, nach dem ich ihn aber nie gefragt habe. Also herzlich willkommen, Jonas. Was ist dein Lieblingstier und was spielst du so?
Mein Lieblingstier ist meine wunderbare, eigens adoptierte Katze Tiffany. Und ich spiele aktuell Ni No Kuni, was nichts miteinander zu tun hat, aber so ist es halt.
Es ist trotzdem eine treffende Mischung. Ich freue mich so, dass du heute Ni No Kuni mitgebracht hast, weil das ist ein Spiel, was schon so lange auf meiner Liste steht, weil ich ja auch großer Ghibli-Fan bin. Aber mir fehlte immer so der letzte Anreiz, das jetzt endlich mal zu spielen. Das heißt, heute ist deine Chance, mich zu bekehren.
Das ist auch überhaupt kein Problem, denn genau das ist auch so der größte Selling Point dieses ganzen Spiels. Ni No Kuni, der Fluch der Weißen Königin, wie es die meisten kennen, war ursprünglich nämlich mal ein DS-Spiel und wurde halt aufgeblasen, schön gemacht, aufgehübscht und kam dann auf die PS3. Mittlerweile gibt's ein Remastered auch auf PC, Switch, PS4. Also das kriegt man wirklich überall. Und das ist im Grunde genommen genau das, was du dir darunter vorstellst. Es ist ein spielbarer Ghibli-Film und das macht einfach nur ganz, ganz viel Spaß.
Wie lange bzw. wie oft und auf wie vielen Versionen hast du es mittlerweile gespielt?
Das ist eine gute Frage, die ich beantworte mit. Ich hab's für PlayStation 3, für PC und für Switch. Also mir fehlt eigentlich nur die PS4-Version, um den Sack zuzumachen. Aber ich glaube, durchgespielt habe ich es bislang nur. Was heißt nur? Immerhin zweimal, nämlich einmal auf der PS3 und einmal auf dem PC.
Ja gut, das ist natürlich enttäuschend wenig, Jonas. ich hatte mit 15 gerechnet, mindestens. Du hast ja schon angedeutet, dass es ein spielbarer Ghibli-Film ist, beziehungsweise es ist ja auch in Zusammenarbeit mit dem Studio Ghibli entstanden, was man natürlich primär an der Grafik sofort sieht. Aber zu Ghibli-Filmen gehört ja noch sehr viel mehr, also um diese ganze Atmosphäre aufzubauen. Da gehören ja auch die Storys dazu, die Art, wie sie Storys erzählen, die Atmosphäre, die Musik und so weiter. Was davon steckt alles in Ni No Kuni drin?
Im Grunde genommen wirklich alles. Also es ist jetzt kein Spiel, das mit seinen Reizen geizt. Im Gegenteil, also es hat diesen sehr klassischen Ghibli-Grafikstil, also die Figuren, wie die Gesichter gemalt werden, ist da. Und was halt der erste Teil auch, finde ich, noch deutlich besser macht als als der Nachfolger, ist, dass es wirklich animierte Zwischensequenzen von Ghibli selbst gibt. Also es gibt immer mal wieder so kleine Anime-Sequenzen und das ist einfach so fantastisch, wie das dann miteinander verschmilzt. Ja, und ansonsten ist es tatsächlich auch hier Joey Hisaishi, der Stammkomponist von Ghibli, mit dabei. Die waren im Austausch und haben das zusammen, ich meine nicht geschrieben, aber zumindest konzipiert. Und deswegen merkt man das von vorne bis hinten. Also Musik ist toll, Grafikstil ist toll. Es ist auch dieses Verspielte. Und es gibt Katzen, die sprechen können. Es ist halt so eine richtige Fantasy-Welt. Es ist das, wo man sich manchmal so denkt, so, ja, sind alle JRPGs nicht so? Und genau das ist es. Aber es ist ja schön, wenn das dann mal auf einem ganz, ganz hohen Niveau auch wirklich umgesetzt wird.
Ja, so storymäßig hat das ja auch schon fast so was Narnia-mäßiges, oder? Mit so einem Tor zu einer versteckten Fantasy-Welt. Und man kann ja auch irgendwie innerhalb des Spiels so hin und her springen zwischen der Alltagswelt des Helden und dieser magischen Dimension, oder?
Genau, das geht um Oliver, der erfährt, dass es eine andere Welt, also die Ni No Kuni gibt. Also ich glaube, Ni No Kuni heißt übersetzt auch sowas wie die zweite Welt oder das zweite Land, irgendwie sowas. Und der merkt halt, er ist ein Zauberer und er kann dahin und er weckt sein Spielzeug, das Tröpfchen heißt, zum Leben. Das ist nämlich echt eine kleine dicke Fee mit einem schottischen Akzent, was bis heute einfach die beste Idee aller Zeiten ist. Und der reist dann in diese andere Welt, die mit seiner verbunden ist. Also es gibt später auch Rätsel, wo man Rätsel in der einen Welt lösen muss, um in der anderen weiterzukommen. Weil die wird halt von einem dunklen Djinn bedroht. Aber dahinter steckt natürlich noch ein viel größerer Plot. Und dann geht's auch noch darum, dass Oliver seine Mutter verliert und damit klarkommen muss. Also es ist so viel. Es ist so viel gleichzeitig. Es ist eine fantastische Reise. Gleichzeitig hat es auch diesen realistischen Aspekt von wegen Verlust im echten Leben. Und wie kommt man als Kind damit klar? Wie wird man erwachsen? Was gehört dazu? Und das halt eben auf diese typische verspielte Ghibli-Art. Das macht's einfach so schön.
Wie viel spielt es denn auch in dieser realen Alltagswelt? Also wie viel Zeit verbringt man jeweils in den beiden Welten und wie sind die miteinander verknüpft?
Die Alltagswelt ist nur ein relativ kleiner Abschnitt. Da kehrt man immer mal wieder hin zurück. Aber in der Regel würde ich sagen, es ist schon so, dass man 80-90% in der Ni no Kuni, also in der neuen Welt, verbringt. Und man hat dann einfach einen Teleportzauber, mit dem man dann hin und her wechselt. Es dauert dann wirklich nur ein Ladebildschirm. Was ein bisschen schade ist, weil das erste Mal, wo man in die Ni no Kuni reist, sieht man, wie dieser Zauberspruch eigentlich gemeint ist in einer typischen Ghibli-Sequenz. Und das sieht so schön aus, dass du dir so denkst, ach schade, warum ist das nicht jedes Mal so schön?
Ja, eigentlich echt voll schade, weil ich glaube, an Ghibli-Filmen mag ich auch immer total diese romantisierte Darstellung von so ganz alltäglichen Situationen. Es gibt ja zum Beispiel auch immer diese Supercuts von einfach Essen in Ghibli-Filmen oder so, oder wie Leute Geschirr spülen in Ghibli-Filmen oder so. Hätte ich fast gehofft, dass da noch mehr so alltägliche Situationen auch mit drin sind.
Dann wirst du dich aber freuen, denn es gibt ein gigantisches Käsestück und das ist auch in einer Ghibli-gezeichneten Sequenz. Also diese Sequenzen sind erstaunlich oft vorhanden dafür, wie lang das ist. Also man müsste das mal zusammenziehen, das hat bestimmt irgendjemand gemacht, aber das sind locker Stunde irgendwas an Ghibli-Sequenzen wirklich drin. Und das ist natürlich für ein Videospiel schon echt eine Hausnummer.
Stimmt, ja, vor allem, weil ich glaube, die Spielzeit hält sich ja verhältnismäßig in Grenzen, also im Vergleich zu anderen JRPGs, oder?
Es geht, also man kann da, wenn man die Nebenmissionen etc. macht, also es ist ein klassisches JRPG, man kommt in Städte, man reist über eine Oberweltkarte, man folgt der Geschichte und nebenbei ploppen natürlich 1000 Nebenquests auf und Beschäftigungen, die man machen kann. Dann kommt man bestimmt auch schon locker an die 80 Stunden ran. Aber ja, wenn man nur der Hauptgeschichte folgt, dann ist man, glaube ich, so in 30 Stunden locker durch. Also das ist für ein JRPG tatsächlich relativ human.
Und wie kann man sich das Gameplay vorstellen, vor allem die Kämpfe? Das sind ja keine Rundenkämpfe, sondern man kämpft ja in Echtzeit. Dann gibt's irgendwie noch diesen Zauberbuch-Aspekt und dann irgendwie noch diesen kleinen Pokémon-Aspekt, dass man ja auch Gegner irgendwie in seine Party rekrutieren kann. Wie funktioniert das?
Ja, das wirkt ein bisschen komplexer, als es letztendlich ist. Also erstmal, es gibt dieses Handbuch des Zauberers, das kriegt man relativ zu Beginn durch die Geschichte. Und darin stehen halt Zaubersprüche, über die Spielzeit sammelt man immer weitere hinzu und kann die dann, kann dann halt immer mehr in den Kämpfen einsetzen. Fun Fact übrigens, ich habe damals mir sogar die Collector's Editions gekauft und da war dieses Buch in echt drin. Und das ist bis heute das wohl coolste Item, das in so einer Collection drin war. Aber das nur am Rande.
Oh, mit sowas kriegt man mich.
Das kriegt man leider nicht mehr. Das ist quasi das, was Oliver kann. Also wenn ein Kampf geht, dann geht's klassisch in so einen zweiten separierten Kampf-Screen. In dieser Arena kann Oliver dann frei rumlaufen und dann hat man so Zaubersprüche, die man anklicken kann. Also man hat so Sprechblasen links unten in der Ecke, die man durchschaltet, muss aber gleichzeitig aufpassen, weil die Kämpfe laufen wirklich in Echtzeit ab. Und wenn man dann einen Spruch eingesetzt hat, dann gibt's einen kleinen Cooldown, dann kann man den nächsten einsetzen. So, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass man sogenannte Vertraute hat. Und die sind wirklich exakt so wie Pokémon. Also man kann die in den Kampf rufen und dann haben die verschiedene Attacken. Man kann die später auch aufleveln und dann wechseln die Form in eine stärkere Version. Die bleiben aber auch nur eine gewisse Zeit im Kampf. Die haben so einen Balken, der immer leerer wird. Und wenn der alle ist, dann müssen die zurück und der muss erstmal wieder aufladen. Also man kann nicht unendlich einen Vertrauten einsetzen. Das dauert ein bisschen, ein paar Stunden, bis man eine Figur gefunden hat, die ein Lied spielen kann. Und mit diesem Lied kann man dann Vertraute auch einfangen, die so auf der Karte rumlaufen. Ich hoffe, man hat das so ein bisschen verstanden. Also es ist so ein Mix aus Echtzeit, aber durch diesen Cooldown ist es auch ein bisschen rundenbasiert, weil man kann nicht einfach Attacken spammen. Es ist halt wirklich so eine Mischung, aber es ist schon mehr Echtzeit als Rundenstrategie.
Also so taktische Echtzeit quasi.
Genau.
Okay. Klingt eigentlich ganz cool, vor allem so für Leute, die vielleicht mit klassischen JRPGs und Rundenkämpfen nicht so viel anfangen können, oder?
Ja, also vor allem ist es am Anfang sogar noch recht knackig. Das Einzige, was daran ein bisschen blöd ist, man kriegt hinterher zwei Begleiter und die sind nicht so klug. Also man hat das ganz oft so, dass sie einfach tot umfallen. Dann muss man die wiederbeleben und das ist ein bisschen unglücklich. Ansonsten finde ich nämlich eigentlich den Anspruch sehr angenehm. Es ist nicht so, dass man einfach durchspazieren kann, aber es ist auch nicht so, dass es ultra schwer ist. Wenn man sich ein bisschen mit diesen Systemen arrangiert, dann kommt man da wirklich gut durch und kann sich auf die Geschichte konzentrieren. Das ist ja auch die große Stärke des Spiels. Also es hindert euch nicht daran.
Was mir noch, weil du sagst, die große Stärke mega ins Auge gesprungen ist, als ich mir vorher Videos dazu angeschaut habe, ist, wie unglaublich abwechslungsreich diese Welt ist und was für wahnsinnig coole Settings da einfach dabei sind. Also, wenn man vielleicht nur so die ersten Bilder davon gesehen hat, dann sieht man ja oft irgendwie diese grünen Wiesen und Hügel und so klassische Fantasy-Landschaft. Aber da steckt ja noch so viel mehr drin. Was sind denn da so deine liebsten Settings in dieser Welt?
Es ist am Ende des Tages ja dann, es hat so diese klassischen Gebiete, also Wüste, Wald, Eis. Ich mag das, aber es gibt so eine Region, also es gibt zwei. Es gibt eine Region, das ist so eine Metallstadt, die finde ich ganz cool. Aber ich glaube, am coolsten finde ich, es gibt so eine kleine Stadt, die ist inspiriert von Machu Picchu. Ich glaube, ich hoffe, ich sage das richtig. Die halt wirklich so ganz oben auf dem Berg ist und ganz klar daran angelehnt ist und die auch so ihre eigenen Rituale haben. Und ich glaube, die mag ich einfach optisch am liebsten.
Also ich habe auch einfach gesehen, wie wahnsinnig detailverliebt gerade diese Städte, was du meinst, ne, gemacht sind. Also ich hab einfach richtig Lust, einfach nur mich in dieser Stadt aufzuhalten und einen Tee zu trinken. So.
Das kann ich total nachvollziehen und das ist auch so. Und ich finde das auch so schön gemacht, dass fast jedes Mal, wenn man in eine Stadt kommt, ich glaube, es gibt eine Ausnahme, dann gibt's eine Ghibli-Sequenz. Und das ist wirklich dieses, hier ist die Welt, so haben wir uns die vorgestellt. Und dann guckst du dich um und findest immer wieder aus den Zwischensequenzen, aus diesen Zeichentricksequenzen wirklich die Gebäude wieder und denkst dir so, ah, hier sind die gerade lang gegangen. Das ist wirklich schön gemacht. Zumal es gibt auch hinterher natürlich noch Dungeons und die sehen nicht ganz so spektakulär aus, aber da gibt's dann sogar Rätsel drin. Also es ist nicht so, dass man einfach nur einen Gang runterläuft und Monster bekämpft, sondern man muss ein Flammenrätsel lösen, man muss zwei Spielfiguren einen richtigen Weg langlaufen lassen. Also es gibt so lauter so Kleinigkeiten, die jetzt einzeln für sich gesehen nicht so der Rede wert sind, aber in der Summe halt dieses extra Portionchen Abwechslung reinbringen und dann das macht einfach Spaß.
Das glaube ich. Was würdest du dir denn wünschen? Du hast ja Ni no Kuni 2 auch gespielt, ne? Was würdest du dir denn wünschen, wie es nach dem zweiten Teil jetzt weitergeht, die Reise?
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, von der Geschichte her bin ich total offen für alles. Ich finde, die Geschichte vom zweiten Teil fand ich ein bisschen, die hatte nicht so ein befriedigendes Ende. Also Ni no Kuni 1, finde ich, hat mit Abstand das bessere Ende, weil es so einen doppelten Boden hat und dann noch eine coole Enthüllung und dann passt das alles zusammen und diese Reise fällt sehr schön zusammen mit dem, was am Ende passiert. Bei Ni no Kuni 2 finde ich das nicht ganz so gelungen. Das ist mehr oder weniger das, was man glaubt, was es ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ein dritter Teil, der hoffentlich noch kommt, offiziell soll ja noch einer kommen, und ich meine jetzt nicht dieses Mobile-Spiel, dann würde ich mir wirklich einfach wünschen, dass sie das Kampfsystem vom zweiten Teil nehmen, weil mir das viel, viel besser gefällt. Und das mit der Kreativität und der besseren Geschichte von Teil 1 kreuzen, daraus so, also die beiden Stärken zusammenziehen, weil ich glaube, das perfekte Ni no Kuni, das kann immer noch kommen.
Jonas, ich glaube, du hast mich überzeugt. Ich glaube, das könnte tatsächlich genau das Spiel sein, was ich gerade brauche, um auch meine Gehirnmasse wieder zu einer guten Konsistenz werden zu lassen. Weil das klingt so wahnsinnig entspannend und stressfrei. Das klingt wahnsinnig schön. Genau wie das, was ich jetzt haben möchte eigentlich.
Das ist es auch. Also es ist wirklich zum Runterkommen. Es ist auch ein ruhiges Spiel. Man kann da entspannt eine Stunde spielen und einfach sich berieseln lassen. Und trotzdem bekommt man ja auch was geboten. Also es ist eine ganz, ganz tolle Reihe und nicht nur für Kinder. Im Gegenteil, ich glaube, die würden gar nicht verstehen, was da alles abgeht.
Ja, wie bei Ghibli-Filmen auch eigentlich. Die haben ja auch immer so sehr viele Schichten.
Genau das.
Jonas, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Mehr von Jonas findet ihr regelmäßig auf unserem Gamester-YouTube-Kanal oder auch auf seinem eigenen YouTube-Kanal Gamesground. Und mehr von Was spielst du so gibt es jeden Freitag beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Nächste Woche gibt es hier außerdem die spezial gelagerte Sonderfolge zu unserem aktuell laufenden Live-Podcast-Festival. Das heißt, da bekommt ihr eine Folge mit allen Aufnahmen zu Was spielst du so, das Quiz in der Sonderausgabe mit Gästen wie Jesse Rocks, Insert Moin, Funk Royal, Stay Forever und Nerd und Kultur und natürlich vielen Leuten von GameStar. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt erfolgreich 15 Minuten lang nichts getan und an die Decke gestarrt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin macht's gut.
Ich liebe deine Anmoderationen, die sind immer so geil.
Oh, dankeschön.